Liebe Freunde, es war wieder soweit. Der Spotify-Jahresrückblick ist rausgekommen. Und was mussten unsere vier Augen Wahnsinniges sehen, Malte?
Dass mein Top-Artist Taylor Swift ist, genau.
Stimmt. Meiner auch.
Bestimmt ja, meiner.
Ja, das, ich glaube, das liegt eher, das ist das gleiche Problem bei uns beiden, dass unsere komplette Musikanlage quasi im Hause Tango Giesemann wahrscheinlich über unsere Accounts läuft und die Freundinnen sich das gekapert haben.
Das ist absolut korrekt, ja.
Ja. Aber was ist dir noch Schönes bei anderen Leuten aufgefallen?
Da ist natürlich, also unser, also es ist immer noch komisch, ja, wenn man darüber nachdenkt, weil viele von euch haben uns geschrieben, uns markiert, dass der Penguins Podcast euer Top-Podcast des Jahres war und ihr den am meisten gehört habt. Das finde ich schon krass. Also bei mir ist er nicht in der Top 5.
Das wär auch sehr selbstverliebt, wenn das so wäre.
Ja, ich mag das nicht so gerne. Ich höre ja immer noch mal rein, so am nächsten Tag nach der Aufnahme, um zu gucken, ob irgendwie die Werbeübergänge alle funktionieren und so. Aber ja, ich war begeistert. Ich habe das auch gar nicht mitbekommen, dass es passiert ist. Deswegen war es umso schöner, kam spontan und dann hatte ich direkt ein Lächeln im Gesicht.
Ja. Ist wirklich so. Ich glaube, eine ganz große Danksagung machen wir ja nochmal Richtung Ende des Jahres. Aber schon mal eine kleine Danksagung an jedem, bei dem wir es in die Top 5 geschafft haben. Und vor allem dicken Schmatzer an jeden, bei dem wir es auf Platz 1 geschafft haben. Also wirklich vielen, vielen Dank dafür. Sehr, sehr cool, dass wir Teil eures Podcast-Rhythmus in der Woche sind. Das ist irre. Es ist wirklich absolut krass, was in den letzten Jahren so entwickelt hat, zusammen mit euch. Und darauf sind wir sehr, sehr stolz. Das können wir auch mal ganz offen und ehrlich so sagen. Und damit wir auch nächstes Jahr vielleicht sogar noch ein Platz höher bei den einen oder anderen sind, sind wir natürlich diese Woche auch für euch da und blicken auf einen Sieg und auf eine Niederlage. Auf einen souveränen Sieg und eine, ja, was für eine Niederlage? Da bin ich selber noch gespannt, was wir für eine Analyse da ziehen werden. Ihr habt eine ganz klare Analyse dazu, die werden wir uns gleich einmal anhören. Dann haben wir Fabian Herrmann uns quasi geschnappt. Er ist mit einer Audio mit dabei in diesem Podcast, weil er sich so ein bisschen immer weiter Stück für Stück klammheimlich in den Mittelpunkt, so, spielt. Und das haben wir zum Anlass genommen, das ein bisschen größer zu thematisieren. Dann haben wir das Zwischenfazit. Das war die These der neuen Podcast-Folge. Dann schauen wir noch ein bisschen auf die Gegner. Wir werfen einen Blick auf Wolfsburg und auf Augsburg. Also einmal im Norden, einmal in den Süden. Und dann schauen wir mal, was wird, Malte.
Was wird?
Viel Spaß mit Folge 255.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
Es ist der 9.12. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen zweiten Advent. Das ziehe ich jetzt durch bis zum Ende. Malte, wie geht's dir?
Gut, weil wir gerade thematisch beim Spotify-Jahresrückblick war, Nico. Wir haben ja schon aufgelöst, Taylor Swift, die ist bei uns hoch im Kurs gewesen, angeblich in diesem Jahr. Mhm. Wer hat sonst in deine Top 5 geschafft?
Er ist komplett verfälscht. Das komplette Ding.
Also ist eigentlich das ist nicht, da ist eure Top 5.
Ja, genau. Das, ja. Da ist total viel Lo-Fi-Musik auch mit drin, ne? Weil das hier total viel läuft. Ich weiß nicht, ist das bekannt? Kennt man so dieses Genre? Super entspannt, wenn man einfach so nebenbei was laufen lassen will, kann ich nur empfehlen, so etwas. Ansonsten müsste ich gleich reingucken. Was ist denn bei dir oben mit gelandet?
Also, eigentlich die Deutschrap. eigentlich mein Top-Künstler ist jedes Jahr eigentlich Shindy, weil ich bin schon immer so ein Shindy-Fan.
Bis Taylor Swift um die Ecke kam.
Ja, das, und dann von deinem Top-Künstler kriegst du ja auch noch so ein Grußvideo da bei Spotify. Dann habe ich ein Video von Taylor Swift. Ich wollte aber eins von Shindy bekommen. Da war ich ein bisschen traurig. Aber es ist eine bunte Mischung bei mir, weil meine Top-Songs sind allesamt wirklich Mallorca-Hits, wirklich komplett. Also meine Playlist, falls jemand mal wirklich ein buntes Durcheinander haben möchte, schicke ich euch die gerne. Es ist wahrscheinlich für alle was dabei. Aber ja, ansonsten nach dem Wochenende, wir haben zusammen Glühwein getrunken, sind beide gesund, Nico. Was soll es Schöneres geben, ne?
Ja, jetzt hast du es schon wieder beschrieben, Alter. Nächste Woche wieder jemand alleine hier im Podcast.
Toll. Nein.
Who hundertprozentig. Ich bin richtig nervös, kann man ja auch mal kurz sagen, ne? Weil, darf ich ja erwähnen in diesem Zusammenhang, deine Freundin hatte Geburtstag gefeiert und das macht sie jedes Jahr, immer mit einer Weihnachtsfeier bei euch zu Hause. Wie immer sehr, sehr schön gewesen, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Die Veranstaltung nehme ich ja jedes Jahr wirklich wahr, im Gegensatz zu deinem Geburtstag. Das wird jedes Jahr ausgelassen, weil ich da krank bin. Aber die, das ist eine Pflichtveranstaltung für mich und für mein Immunsystem anscheinend auch. Und ich habe deinen Papa getroffen und er kam nur beim Tschüsssagen nochmal kurz an und meinte nur zu mir, ich habe die Frage der Woche, Malte, mitgegeben in dieser Woche. Ich so, da habe ich noch nichts geahnt, was auf mich zukommen wird. Ich weiß immer noch nicht, was auf mich zukommen wird. Aber dann meine ich nur zu ihnen so, ja, kann ich mich auf Montag freuen. Ja, und ich freue mich erst auf Dienstag, meinte er. Und dann merkte ich schon, dass eine kleine Drohung daraus sprach aus ihm. Dann habe ich mit dir darüber gesprochen und er meint so, ja, wird unangenehm, die Podcast-Folge. Und ich weiß immer noch nicht, um was es sich dreht. Und unter uns paar Podcast-Hörern hier, wir wissen ja eigentlich, dass Malte und mir nicht so viel unangenehm ist. Ich glaube, du musst schon viel dafür passieren. Aber Malte hat es mir so angepriesen, dass es so weit kommen könnte am Ende der Folge. Ich bin sehr nervös.
Ja, die Möglichkeit besteht. Ist jetzt ein cooler Cliffhanger, glaube ich. Der zweite Cliffhanger, schon vor der Folge. Ich spiele die ganze Zeit mit dieser Walnuss rum und versuche, diese Walnuss aufzumachen ohne einen Nussknacker.
Und ich habe jetzt gesagt, dass es geht nicht.
Ja, ich habe jetzt beschlossen, ich werde das irgendwie schaffen mit irgendeinem Material, was hier auf meinem Schreibtisch steht. Mal gucken, ob ich es bis zum Ende der Folge geschafft habe und meine Hand dann noch dran ist. Aber
ich bin so aufgeregt, Malte.
Wahnsinn,
oder? Das sind Challenges. Dafür hören uns die Leute.
Ich glaube auch. Lass lieber über Hockey reden. Lass lieber zum Freitag zurückschauen. Da haben wir nämlich in Schwenningen gespielt und haben das erwartete Spektakel gesehen.
Ich glaube, ging ein Spiel in Schwenningen schon mal so hoch aus? Sind da schon mal so viele Tore in einem Spiel zwischen Schwenningen und Bremerhaven in Schwenningen gefallen?
Ist eine gute Frage. Ich versuche mal parallel in der Historie ein bisschen zu schauen. Aber ich habe schon aus der Eishockey-Community gehört, nach dem Spiel, Mensch, also so viele Tore muss man da wirklich erstmal schießen. Also das ist ja nicht nur ein Pinguins-Problem grundsätzlich, dass man da eigentlich nicht viele Tore schießt, sondern ein flächendeckendes Problem.
Ja.
Deswegen umso bemerkenswerter.
Absolut. Also das war ein Spiel, über 60 Minuten war das ein gutes Eishockeyspiel von uns. Und das muss man ja auch nochmal hervorheben, weil das noch nicht so oft vorkam in dieser Saison, dass man wirklich über ein komplettes Spiel gespielt hat. Und in Schwenningen vor allem saustark gewesen. Gut, eine Sache ist das gleiche geblieben, dass wir im ersten Powerplay der Schwenninger direkt ein Gegentor gefressen haben. Das ist ein Running Gag, ist das, oder? Also das Problem ist bloß, dass dieser Running Gag auch in den Köpfen der Spieler ist. Und genau so kommt das halt zustande. Ich glaube, gegen Köln haben wir auch im ersten Powerplay, kann das sein?
Auf jeden Fall gab es, glaube ich, zwei. Eins war dann offiziell kein Powerplay-Tor mehr, ja, weil es eine Sekunde zu spät war, aber letztendlich, ja.
Und wer hat das, hast du wenigstens beschrieben? Da gebe ich dir auch die hundertprozentige Schuld. Wer hat natürlich getroffen bei Schwenning?
Klar, Scheel. Ja, das also, war ja abzusehen.
Das hieß ja auch das Ding, aber das war, ich habe es gesehen, dachte so, ja, danke, Malte. Danke für nichts. Nee, aber jetzt zu dem positiven Ding in der Partie, das war wirklich, über das komplette Spiel waren wir die dominante Mannschaft, wir lagen zweimal zurück, zweimal wusste man noch nicht 100%, wie das zustande gekommen ist, es war ein super kurioses Spiel, also eigentlich hätte man auch schon wissen können, wenn man das Ergebnis sieht, dann kann das Ergebnis nicht einfach ganz normal zustande gekommen sein in Schwenningen, sondern es muss kurios sein und dann sind da halt so Sachen wie so ein Rückhandding von Urbas, ein Bandenabpraller für Friesen, ein Tor von Fabian Herrmann, das alleine ist ja schon eine spannende Thematik, Cole Conrad mit einem Doppelpack, also da sind einige Sachen zusammengekommen, Brookie ist ja auch wieder mit einem Assist, der wird langsam warm, sage ich jetzt mal so, da sind einige Sachen zusammengekommen, die sonst noch nicht zusammengekommen sind und so steht halt hinterher ein 6-2 auf der Anzeigetafel. Nee, aber unterm Strich gutes Spiel. Mehr, also ich habe gar nicht so viel zu sagen, um ehrlich zu sein.
Hat über 60 Minuten Spaß gemacht zu gucken, finde ich. Es war die ganze Zeit unterhaltsam, vor allem aus Bremerhavener Sicht wahrscheinlich, weil Schwenning kam irgendwie gefühlt nicht so richtig rein, hatten dann auch ja, haben wir schon drüber gesprochen, hat einen Torwart, der eigentlich keinen krassen Fehler gemacht hat, aber auch irgendwie nicht so richtig gut gehalten hat. Also das hat ja der Kommentator auch ab und zu mal verlauten lassen, das war so ein bisschen schwierig zu beurteilen auch. Aber lass uns da kurz ansetzen, weil das Spiel war einfach gut, viele gute Dinge, passt. Lass uns mal ganz kurz bitte über den Kollegen sprechen, der dieses Spiel kommentiert hat. Weil ich bin da eigentlich wirklich nicht so empfindlich, muss ich gestehen. Aber ich fand ihn leider bei der Partie echt ein bisschen zu parteiisch. Also man hat gemerkt, die Verbindung zu den Wild Wings, die ist schon da. So, das kann man glaube ich sagen.
Ist mir gar nicht so krass aufgefallen. Spannend, dass du das sagst.
Also ich fand es eigentlich, wie gesagt, juckt mich das sonst nicht so. Aber ich fand es bei dem Spiel leider extrem. Und am extremsten war es im Pauseninterview mit Sebastian Uvira, wo er dann als dritte Frage ihm noch mit auf den Weg gegeben hat. Es war eigentlich gar keine Frage, sondern er hat einfach gesagt, ja, und Uvi, wenn eine Mannschaft Rückstände drehen kann, dann sind es ja die Wild Wings, richtig? Und weißt du, das war, da habe ich so gedacht.
Schon gegen 6-2 aus, ja.
Da habe ich so gedacht, weiß ich nicht, also man muss natürlich immer aufpassen als Kommentator, dass man neutral bleibt, weil man darf da halt einfach kein Fan einer Mannschaft sein. So schwer es dann auch ist, für mich wäre es auch super schwer, Bremerhaven neutral zu kommentieren. Aber ja, da vielleicht nochmal einfach beim nächsten Mal ein bisschen drauf achten. Das ist so ein bisschen wie, wir hatten das ja schon mal, wenn Sven Felski Experte bei den Eisbären Berlin ist, ist es auch schwer für ihn. Der hat da sein Leben lang gespielt. Deswegen frage ich mich immer, warum setzt du den da ein? Das ist halt für alle dann irgendwie...
Das ist nicht das Fehler der Person, sondern der Fehler der Besetzung. Weil die Person,
ja, 100%. Ja. Das ist halt dann schwierig, weil ja, jeder weiß, wenn man Fan von einer Mannschaft ist, dann kann man das nicht ganz abstellen. Das ist halt einfach so. Vielleicht ist der Kommentator von Magenta aber auch der Einzige, der da wohnt. In der Nähe.
So. Generell.
Ist so weit weg, das kann natürlich auch sein. Nein, ansonsten hat er gut kommentiert. Also er hat auf jeden Fall sehr gutes Fachwissen gehabt. Das möchte ich auch nochmal hervorheben. Also es war nicht schlecht, aber ja, vielleicht das als Thema zu diesem Spiel nochmal.
Ich will ein anderes Thema anreißen, das vielleicht als Übergang nutzen zum Köln-Spiel. Und auch wenn wir es immer und immer und immer wieder machen, nichtsdestotrotz ist es ja eine wichtige Personalie, und zwar die Torhüterposition bei uns. Und Hudacek wieder zweimal gespielt. Es kristallisiert sich heraus, dass wir eine klare Nummer 1 jetzt gerade haben, trotz dass Hudacek jetzt nicht, er hält gut. Ich wollte gerade sagen, nicht unmenschlich hält, muss er auch nicht, aber gut hält, so sage ich jetzt mal. Überrascht mich trotzdem persönlich, dass Hungerecker so wenig Chancen jetzt bekommt, weil dass er ein guter Goalie ist, hat er bewiesen, hat er Nürnberg bewiesen, hat er auch in Bremerhaven schon bewiesen. Die Konstanz fehlt ihm noch, aber die Sicherheit und Konstanz kannst du halt nur bekommen, wenn du halt wirklich kontinuierlich auch deine Spiele bekommst. Und das fehlt jetzt so ein bisschen und das überrascht mich, weil es halt gar nicht so Fishtone-like ist, so wie man es kennt. Trotzdem richtige Entscheidung?
Ja, also ich glaube nicht, dass wir jetzt gegen Köln gewonnen hätten, wenn Leon im Tor gewesen wäre, weil dafür war Köln auch einfach dann zu gut. Das ist, kristallisiert sich auch raus, auch aus den Nachrichten, die wir bekommen haben, und jeder, der die Spiele gesehen hat, sieht das natürlich auch. Aktuell sind wir einfach nicht in dieser Top-Riege der Liga. Aktuell reicht es gegen diese richtigen Kracher-Teams eben nicht.
Aber warum? Warum?
Ja, wenn wir das wüssten, wüsste es wahrscheinlich Sulzi auch. Und
ja, klar, das verstehe ich von Argumentationär, aber wo sind die wirklichen Schwachstellen? Weil ich pick mir jetzt mal Schwenning und Köln jetzt nochmal raus als Spiel vom vergangenen Wochenende. Und das Spiel gegen Köln war nicht schlecht. Es war kein schlechtes Spiel. So, wir haben nach dem 3-2 und 4-2 oder nach der Verletzung von Weise, dazu kommen wir gleich auch noch in einer Nachricht, haben wir ein bisschen den Faden verloren. Gehe ich mit. Aber über weite Strecken des Spiels war das meiner Meinung nach, und da können ganz viele jetzt auch dagegen sein, das ist für mich komplett fein, aber war es für mich ein gutes Eishockeyspiel. Wir haben gegen eine Top-Mannschaft, die wirklich, ich glaube, nach Mannheim ist das für mich, vom Spielerischen her, wie sie spielen, jetzt gerade für mich persönlich die beste Mannschaft nach Mannheim. So, und was sie aufs Eis bringen. Das ist wirklich, gehört auch zu den Top-Meisterschaftsfavoriten in dieser Saison. Gerade mit dem Kader musst du es natürlich auch. Und wir haben wirklich ein echt geiles Spiel geboten. Es hat wirklich Spaß gemacht, sich anzuschauen, dieses Spiel. Und Köln war eiskalt. So, wir hatten teilweise auch die besseren Chancen gehabt. Daher ist es schwierig, so eine Analyse zu treffen, wenn man auch manchmal einfach Pech hatte. Und darum gehe ich nicht ganz so mit an die Leute, die sehr kritisch dem Köln-Spiel gegenüber waren. Klar, hinterher zählen 3 Punkte. Hinterher bringt es nichts, wenn du gut gespielt hast und 0 Punkte holst. Da gehe ich mit. Aber wir hatten auch schon 0 Punkte geholt und deutlich schlechter gespielt.
Das also stimmt.
Ich finde, da gegen Mannheim waren wir chancenlos. Wirklich chancenlos haben wir gespielt. Und gegen Köln war das ein Spiel, wo man sich jetzt so gedacht hätte als neutraler Zuschauer, denke ich mir, da treffen jetzt wirklich 2 Teams aufeinander, die beide Ansprüche auf die Top 6 haben. So sah das Spiel auch für mich aus. Und das ist ja auch schon mal ein Vorteil, gerade wenn man nochmal das Schwenning-Spiel dazu holt, wo man sehr solide, sehr souverän ein Spiel in Schwenning absolviert hat, was auch nicht jeder schafft. Na, also, ja, hinterher sind alle Argumente bei den Kritikern, wenn sie auf die Punkte blicken, die man gegen Köln gesammelt hat. Nichtsdestotrotz will ich es nicht so schwarz malen, persönlich.
Nee, das Spiel war überhaupt nicht schlecht. Also fand ich auch nicht. Das war sogar gut, würde ich behaupten. Waren Kleinigkeiten. Am Ende sagt sich dann immer leicht, aber hat Köln das schon im Stile einer Spitzenmannschaft eben einfach gewonnen, weil sie die Fehler von uns eigentlich ja wirklich fast zu 100% ausgenutzt haben. Ne? Sobald es einen Fehler gab, dieses schnelle Konterspiel, was die spielen können und ja, Special Teams ist halt... War natürlich auch ein bisschen ungleiches Duell dann gestern. Bestes Powerplay der Liga trifft auf wahrscheinlich aktuell das schlechteste Unterzahlspiel der Liga. Und dann, ja, ist es da halt ja zweimal, glaube ich, dann passiert, dass die Kölner auch getroffen haben. Aber wir haben eigentlich ganz passend dazu auch eine Mail bekommen, nämlich von Ruben. Weil der hat vielleicht, er liefert uns eine Idee, einen Ansatz, warum es aktuell gegen diese Spitzenteams nicht so gut funktioniert. Und zwar sagt er, dass der Popisch-Code geknackt wurde. Er sagt, die Pinguins leben ja seit Jahren von diesem disziplinierten Stellungs- und Aufbauspiel. Das ist nicht immer super schön, aber war immer sehr erfolgreich. Und vor allem funktioniert das oder hat das immer gut funktioniert auch gegen die Top-Teams. Jetzt, sagt er, funktioniert das vor allem gegen diesen schnellen Spielstil, den viele der Top-Teams haben. Köln, superschnell, Mannheim, Ingolstadt, meint er, funktioniert nicht mehr. Vielleicht auch dem geschuldet, weil viele unserer Leistungsträger einfach nicht mehr dieses Tempo von vor 3 Jahren haben. Oder von vor 2 Jahren sogar. Weil er sagt, ihm ist es zumindest so aufgefallen, wenn es diese Gegenstöße, diese Konter der anderen Teams gibt und auch die Special Teams, finde ich eigentlich ganz passend. Er sagt, das sieht aus, als würden die mit 1,5-facher Geschwindigkeit spielen. Ja. So, und er glaubt, dass es vielleicht ja nächste Saison dann an der Zeit ist, so ein bisschen diese Taktik und Strategie anzupassen oder sie eben jetzt schon dem jetzigen Kader auch anzupassen, weil du eben vielleicht gar nicht mehr diese Spieler hast, die dieses System, was unter Popisch sich so etabliert hat und danach fortgeführt wurde, dass es einfach nicht mehr so treffend ist. Kann natürlich sein. Jetzt die Frage, was machen wir draus?
Hinterher sind es viele Kleinigkeiten. Ich glaube auch, dass ein Punkt ist, und da würde ich der Saison noch ein bisschen mehr Zeit geben wollen, trotzdem, auch wenn wir schon bei der Hälfte angekommen sind. Natürlich ist ein Faktor, dass du eine Mannschaft hast, die im Altersdurchschnitt sehr hoch ist und die Key-Player sind alle 35 und älter gefühlt. Du hast natürlich einen Jensen, der natürlich jetzt gerade nicht fit ist, aber ein Urbas, Hegel, Schwerlitsch, darüber müssen wir jetzt nicht reden. Du hast Mili in der zweiten Reihe, der dann, oder teilweise in der zweiten jetzt gar nicht mehr, aber der eben halt sehr als Leader halt noch zusätzlich agiert. Dann hast du, wie ich schon sagte, einen Jensen, der ausfällt, einen Brookgisser, der lange verletzt war, einen Gudlewskis, der auch ausfällt. Auf einmal hast du dann diese Leader, haben vielleicht ihren Zenit jetzt überschritten in der einen oder anderen Phase der Saison, dann hast du Spieler, die verletzt sind und du hast nicht mehr das beste Torhüter-Duo der Liga vielleicht, weil du einen Franz Repp, der beweist jetzt gerade, also ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber er unterstreicht, warum er eben halt nach Mannheim gegangen ist und was er für Ambitionen hat, das ist, ja, das ist Wahnsinn, was der jetzt gerade aufs Eis bringt, die letzten Wochen schon, und ich gönn's ihm auch total. Aber das sind alles so Punkte halt, ne? Du hast ein komplett neues Torhüter-Duo somit in dieser Saison durch den Gudlewskis-Verletzung. Und was ich mir halt nicht erklären kann, dafür bin ich nicht Trainer genug, vielleicht ist das dieser Code, der geknackt wurde, ich weiß es nicht, ist die Defensivarbeit letzte Saison die beste Defensive oder einer der besten Defensiven der Liga und jetzt nicht mal ansatzweise. Jetzt kriegen wir pro Spiel mindestens unsere 4 Gegentore, hat man das Gefühl. Und Unterzahlspiel läuft gar nicht. Und das sind alles so Punkte, die hören sich jetzt an, dass wir auf dem letzten Platz stehen mit Abstand. Hinterher stehen wir jetzt immer noch auf Platz 7, bin ich der Meinung, mit Abstand auf Platz 7. Ist jetzt nicht, dass wir jetzt gerade noch befürchten müssen, oh, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr nicht in die Pre-Playoffs oder. Aber das sind alles so, hinterher sind es vielleicht keine Riesenbaustellen, aber hinterher summiert es sich einfach. Und ich glaube, darum ist es so verdammt schwer als Trainer daran zu arbeiten. Unterm Strich. Darum anzusetzen. Vielleicht die größte Baustelle ist die Defensive. Klar. Aber die setzt sich dann eben halt auch noch aus Spielern zusammen, die jeweils kleinere Baustellen mitbringen in dieser Saison, weil sie eben nicht die Leistung bringen, die man sich vielleicht wünscht in den ein oder anderen Momenten. Also es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer, eine treffende Analyse dabei zu finden, vor allem wenn man nur von außen darauf blickt und nicht jeden Tag beim Training dabei ist in dem Fall.
Ja, es ist nicht leicht. Man will das ja auch, wie du sagst, nicht zu schwarz malen alles, aber ist natürlich auch fair, dass man drüber spricht und dass Menschen auch diese Argumente liefern.
Genau, also Jörn hatte auch nochmal ein paar Argumente mit reinbringen wollen, jetzt eher auf das Spiel gegen Köln bezogen, aber ich finde, das kann man auch generell einfach mal zum Anlass nehmen, um darüber nochmal zu reden. Er sieht es ein bisschen kritischer, finde ich, so wirkt es auch, als wir es beide sehen, das Spiel gegen Köln. Er sagte, das ist ein Paradebeispiel, warum wir nur auf Platz 7 stehen. Bis auf Verletzung von Weise natürlich sah echt übel aus, das viele Blut. Ja, an dieser Stelle müssen wir auch nochmal erwähnen. Gute Besserung an Christian Weise. Ich hoffe, der ist schnell wieder fit. So wie man den kennt, wird er morgen wieder auf dem Eis stehen. Aber das sah wirklich übel aus. Und da haben wir, glaube ich, alle einmal kurz die Luft angehalten. Darum alles erdenklich Gute und gute Besserung. Wird schnell wieder fit. Jörn hat aber nochmal ein paar Punkte mit angegeben. Er hat geschrieben, mangelnde Effektivität im Sturm, Special Teams nicht gut genug, Verteidigung lässt viel zu viele Nachschüsse vor dem Tor zu. Und wir haben diese Saison keine Top-Torhüter-Duo, das die Spiele mal alleine gewinnt. Plus Verletzungspech. Das ist eigentlich ähnlich zu dem, was ich, glaube ich, gerade gesagt habe. Wir sehen, glaube ich, jetzt, was ein starkes Torhüter-Duo einen wirklich bringen kann, ne? Dass es einen wirklich eine Mannschaft durch eine Saison tragen kann und doch nochmal vielleicht einen, ich sage jetzt nicht, dass man dadurch jetzt statt 10er zu werden Meister wird, aber das kann einen doch nochmal diese 1, 2, 3 Plätze weiter nach oben bringen. In dem Fall, das ist auch nochmal spannend.
Wobei ich da tatsächlich, vielleicht bin ich da ein bisschen anderer Meinung, also nicht grundsätzlich, sondern also dieses Duo vom letzten Jahr zu toppen ist halt unmöglich für uns. Aber ich also ist eine These für sich, aber ich behaupte, wir wären mit Gudlewskis auf demselben Tabellenplatz jetzt.
Weiß ich nicht.
Ja, ich weiß auch nicht, aber es...
du weißt, wie oft du auf dem Eis standest, um die Spieler des Monats Trophäe zu vergeben und wie oft wir danach auch im Podcast saßen und sagen, okay, ohne Gudlewskis hätten wir das Ding nicht gewonnen. Und wie oft sagen wir jetzt, ohne es jetzt sehr madig reden zu wollen, weil das ist eine komische Situation, weil wir sind ja weit weg davon zu sagen, dass ein Hudacek ein schlechter Torhüter ist und auch ein Hungerecker ein schlechter Torhüter ist. Dennoch sind sie jetzt nicht, gehören sie wahrscheinlich nicht zur Elite, nicht zu den Top 3 Goalies der Liga, so wie es ein Gudlewskis war. Und ich kann mich schon an einige Podcasts erinnern, zusammen mit dir, wo wir hinterher gesagt haben, hätten wir Gudlewskis nicht, hätte das auch nach hinten losgehen können. Der hätte das Spiel alleine geholt. Da gehen sie, dann gebe ich Jörn schon recht.
Ja, wie gesagt, also die Klasse aus dem letzten Jahr haben wir definitiv gerade nicht da auf der Position, aber ich weiß nicht, ich hatte in dieser Saison bisher auch, als Gudlewskis noch fit war, hatte ich nicht das Gefühl, dass er so dieser, also er war gut, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er die Mannschaft so vor Niederlagen schützen kann wie im letzten Jahr, was aber eher an der Mannschaft lag als an ihm. So, deswegen ist gar nicht gegen ihn gemeint, sondern eher, was heißt gegen, aber ich glaube eher, dass es an der Mannschaft grundsätzlich liegt, vor allem Defensivleistung hast du eben auch angesprochen, haben wir auch eine Nachricht zu bekommen, weiß ich gerade nicht von wem, werden wir wahrscheinlich noch rausfiltern können, aber die Walnuss ist runtergefallen, aber ich bin da der Meinung des Menschen, der uns da geschrieben hat, wir lassen vor dem Tor, vor unserem eigenen Tor, wenn der Goalie prallen lassen muss, sind wir irgendwie nicht wach. So, es wird zu wenig aufgeräumt. Die Scheiben werden irgendwie nicht rausgebracht. Gefühlt jeder zweite Abpraller landet wieder bei der angreifenden Mannschaft. Und teilweise fangen wir uns wirklich Gegentore, die ja einfach super leicht fallen für die. Da brauchen die gar nicht mehr viel für tun. Also es sieht so aus, als könnten wir die dann reinschieben. So. Und ich glaube, da waren wir einfach in der letzten Saison viel konsequenter in dieser Arbeit vor dem eigenen Tor. Viel dreckiger haben wir da gespielt. Und ich glaube, dass das so ein bisschen zurückkehren muss, damit wir da einfach wieder weniger Gegentore bekommen, weil der Schnitt in den letzten Spielen ist natürlich viel zu hoch.
Ja, gut, ich glaube, wenn es jemand stört, dann Alex Sulzer. Ich glaube, der sehr ein großer Fanatiker der Defensive. Und ich glaube, der wird sich krümmen vor Schmerzen, wenn er diese Gegentore sieht. Also ich glaube, wenn du an etwas arbeitest, dann genau daran. Aber manchmal hast du, glaube ich, auch, wir kennen es auch selber auch, wie beim selber bei einem Teamsportler, irgendwann ist es auch eine reine Kopfsache, wenn wir uns nur mal die Unterzahlsituation angucken. Du gehst ja in Unterzahl rein und denkst so, boah, wenn wir jetzt schon wieder einen fressen, dann wird die Stimmung noch schlechter. Und irgendwann ist es dann so in deinem Kopf drinne einfach. Darum ist es schwierig. Wir tragen jetzt ja auch nicht gerade wenig dazu bei, indem wir da jede Woche immer und immer wieder drüber reden und auch das Hörer natürlich schreiben. Das ist gar nicht mehr zu erklären, dass wir in jedem Powerplay ein Gegentor kassieren. Also, ey, Malte hat die Nuss aufbekommen. Stark. Mhm. Wie?
Mit einer Schere.
Irgendwann noch Blut überströmt hier in diesem Podcast.
Das hat mir beim Spiel gegen Köln gereicht. Das war wirklich, war gruselig. Man hatte echt Angst.
Boah, ey, das war, Junge. Ja, aber wir können es, glaube ich, abhaken. Die Baustellen bleiben bislang jede Woche die gleiche. Aber ich sehe schon, und das ist keine Schönrederei, sondern das sage ich wirklich aus Überzeugung, ich sehe schon in dieser Woche nochmal einen Leistungsboost.
Ja, wir hätten definitiv.
Gegen viele andere Gegner hätten wir am Sonntag zu Hause gewonnen. Köln war einfach stärker, ist einfach so. In der jetzigen Verfassung ist Köln wahnsinnig schwer zu schlagen. Aber es war spielerisch wenn wir nur auf das Spielerische blicken, nicht auf die Ergebnisse, das beste Wochenende seit Wochen, was das Konstante angeht, über 60 Minuten hinweg. Das muss man auch erwähnen. Das macht mir ein bisschen Mut, damit wir dann gegen Augsburg und Wolfsburg am kommenden Wochenende, das sind zwei Gegner, die man schlagen kann, wenn man unter den Top 6 stehen möchte.
Nett formuliert.
Kann man es beweisen und nochmal unterstreichen. Wen spielen wir denn heim?
Gegen Augsburg.
Ja, siehst du. Zwei Heimspieler also.
Ja, mit Wolfsburg haben wir eine Rechnung offen. Also da muss was kommen.
Ja, das stimmt. Also da bin ich sehr gespannt. Aber wir haben noch Nachrichten von euch bekommen. Martin hat unter anderem geschrieben, und war eher unserer Meinung dann nochmal, dass es ein gutes Spiel gab, bis zur Verletzung. Damit hat er recht gehabt. Das hatten wir auch schon anklingen lassen im Groben. Das ist bis zur Weiseverletzung. Ich wusste gar nicht, dass es diese Regelung überhaupt gibt, dass man das Spiel einfach unterbrechen kann, Pause vorziehen kann, das Eis frisch machen. Danach spielst du die restlichen Minuten, machst kurz Pause und danach die restlichen 20.
Hatte ich so auch noch nie nie gesehen oder so. Das war eben Novum.
Das war eine krasse Erkenntnis nochmal, dass so etwas überhaupt möglich ist in dem Fall. Aber danach kippte das Momentum auf Seite von Köln. Da gebe ich ihm 100% recht. Weise fehlte, meinte er auch. Im Powerplay und in 5 gegen 5 auch, muss man auch klar sagen, dass er schon Treiber seiner Reihe war, die nochmal das Niveau angehoben hat zu 100%. Also da gebe ich Martin komplett recht. Und eine Nachricht haben wir, glaube ich, noch.
Michi hat uns auf jeden Fall, glaube ich, da noch geschrieben.
Genau. Er sagt nochmal, man sagte immer, dass man vielleicht einen schlechten Tag hat, dass der Gegner besser war, man vielleicht K.O. von der Champions Hockey League ist oder man verletzt hat. Vielleicht muss man aber auch der Realität ins Auge blicken, sagt er. Ist es vielleicht einfach Unvermögen? Können sie vielleicht nicht besser? Klar gibt es Lichtblicke wie gegen Schwelling, aber das ist ja momentan eher die Ausnahme. Boah, Michi, die schreibt es echt viel in Abkürzungen. Weil die Hirn muss so schnell schalten, diese Wörter komplett auszusprechen. Die Wahrheit ist, dass viele Spieler Ü30 sind, die Neuzugänge um Kremer, Huda, Mili nicht vollends überzeugen und die Slowenen einfach blass sind. Müssen wir uns vielleicht eingestehen, dass man unser Spiel einfach durchschaut hat und die Mannschaft einfach über ihr Zenit ist? Traurig. Aber vielleicht müssen wir uns der Wahrheit stellen und uns fragen, ob vielleicht ein Umbruch uns doch gut tun würde. Was meint ihr? Da muss man durchatmen, mal ganz kurz, weil es ein bisschen konträr zu dem ist, was wir gerade gesagt haben.
Wir wollen den totalen Umbruch haben hier in Bremerhaven, ja.
Ich sträube mich noch davor zu sagen, dass ein Umbruch nötig ist, dass der Karawanken-Express einfach nicht mehr die Leistung bringt, die wir gewohnt sind, nicht mehr die Leistung bringt, die uns wirklich vielleicht auch ins Halbfinale bringt, der Playoffs. Irgendwas sträubt sie noch in mir. Vielleicht ist es das Fanboy-Dasein, was ich in mir trage gegenüber den dreien. Vielleicht dieser Legendenstatus, den sie sich aufgebaut haben. Vielleicht muss man nüchterner dem einfach entgegenstehen. Oder vielleicht gebe ich denen einfach nochmal 2-3 Wochen länger Zeit und schaue nochmal, wie sich's entwickelt.
Ja, ich glaube halt, es gab ja jetzt auch so ein paar Aussagen. Ich weiß gar nicht, wer von beiden die getätigt hat, aber dass ja die Kinder von Urbas und Jeglitsch zum neuen Jahr einen Schulwechsel vollziehen müssen, also von der Grundschule in die weiterführende Schule. Und es ist ja nun mal so, dass jetzt man vielleicht,
Podcast,
dass man vielleicht, ja, die Walnuss, die muss weg, dass man spekulieren muss, dass die Jungs eben dann sagen, okay, für die neue Schule könnte man halt auch wieder in die Heimat. So, und aus Österreich gab es jetzt auch einen Pressebericht wieder, dass wieder gemunkelt wird, dass die Karawanken geschlossen eben wieder in die Heimat ziehen könnten und da weiterspielen könnten. Deswegen kann ich mir halt auch vorstellen, dass die Jungs versuchen, so ein bisschen ihre Kräfte zu sparen aktuell, so ein bisschen zu bündeln, eben genau für diese Crunch-Time, wenn es nochmal richtig drauf ankommt. Weil wenn
kannst du das wirklich als Profisportler jetzt mal kritisch nachgehakt?
Ich glaube schon. Ich glaube, zumindest ein bisschen steuern kannst du schon mit der Erfahrung. Ich glaube, wenn du so viel Erfahrung hast, geht das. Und ich glaube, oder würde behaupten, das zu wissen, wenn ein Jan Urbas ganz sicher weiß, dass er nach der Saison nicht mehr in Bremerhaven spielt, dann könnt ihr euch aber freuen, wenn die Playoffs losgehen. Also ich glaube, dann wird das nochmal, das kann. Naja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Kommen wir an anderer Stelle zu.
Meisterschaft. Sagen wir so, wie es ist.
Das kann böse für die Gegner werden, glaube ich ehrlich. Wenn die heiß laufen nochmal, dann. Ja. Aber ja, ist halt alles so ein bisschen schwammig. Trotzdem Platz 7 im Moment. Man ist in Schlagdistanz. Alles in Ordnung.
Ja, ich finde es ein bisschen, also ich verstehe den Unmut von Michi. Michi hat uns aber auch, das muss man auch sagen, direkt nach dem Spiel gegen Köln geschrieben. Da sind natürlich Emotionen noch so ein bisschen da. Ich weiß, vielleicht wird es auch genauso nochmal unterschreiben, das kann natürlich auch gut sein, in dem Fall aber
Daueremotionen sind das.
Zu erwähnen. ich finde es ein bisschen zu doll, weil es klingt, wenn ich nur diese Analyse lesen würde, ohne das Spiel gesehen zu haben, würde ich denken, dass wir uns 6-0 geschlagen geben mussten, ohne Gegenwehr zu leisten. So schlimm war es jetzt nicht. Ich verstehe aber, dass er halt die Ü30-Spieler teilweise hinterfragt, ne? Also wir haben uns, glaube ich, generell mehr von ganz vielen Spielern erhofft. Ja, sagen wir mal ein Kremer, ein Mili, das sind jetzt auch noch nicht die jetzt da die Kohlen aus dem Feuer holen und da wirklich vorantraben, wie man es halt, oder traben, machen sie vielleicht, aber voransprinten. Na, also da, wie gesagt, kommt vieles zusammen.
Ja, komm, Nico,
schwer.
Jetzt.
Ich tue mich schwer.
Wir haken das ab hier. Gewinner der Woche brauchen wir jetzt. So.
Matthew Abt.
Das ging schnell.
Ja, das ist der Einzige, der über 2 Spiele für mich konstant gut war. Auch nicht sehr gut, aber gut. Ich glaube, der hat auch Scorer gesammelt. Kann das sein?
Auf jeden Fall
2, 3
gemacht.
3 Scorer.
Wahrscheinlich auch Vorlagen, ja.
Ich glaube, 2 Assists hat er noch gegeben. Ich glaube, 3 Scorerpunkte noch am Wochenende. Alle anderen fand ich so, mal waren sie beim Spiel gegen Schwenning besser, mal vielleicht ein Tick gegen Köln besser. Ich fand einen Matthew Abt über beide Spiele hinweg ganz okay. Obwohl man natürlich auch, wenn wir auch, weil wir gleich dazu kommen, Fabian Herrmann natürlich hervorheben muss mit seiner Bude. Kann man ja auch nochmal hervorheben. Ja, was sagst du?
Ja, ich hätte gerne Fabian Herrmann auch erwähnt, weil ich finde, nicht nur aufgrund des Tores, also erstmal die Ausgangssituation war halt schwierig für ihn, weil er hat ziemlich lange gar nicht gespielt. Mhm. War ein paar Mal nicht im Kader und die Spiele davor war er im Kader, aber war quasi 13. Stürmer, also ist auch nicht zum Einsatz gekommen. Und dann so in Schwenningen zurückzukommen mit Tor, mit über 13 Minuten Eiszeit, das war schon gut. Also da würde ich sagen, Chance genutzt in dem Fall. Und gegen Köln ist er mir jetzt auch nicht negativ aufgefallen. Von daher würde ich sagen, kann man ihn durchaus auch als Gewinner der Woche durchgehen lassen. Genauso wie Matthew Abt, aber auch, finde ich auch. Der hat zwei gute Spiele gemacht. Und
Hudacek auch. Ne?
Also, ja, Hudacek, wenn man, man hat ja so ein bisschen Hoffnung, dass das so eine Cinderella-Story wird, wenn er gegen seinen Ex-Club Köln spielt, dass er da vielleicht, im Vorhinein habe ich gedacht, wenn er da sogar einen Shutout schafft, Wahnsinn. So, aber dazu war, dafür war Köln dann doch einfach wirklich zu gut.
Denk an unsere Abwehr, Malte.
Ja, ja. Nee, aber Fabian Herrmann, den fand ich dann, oder ich fand es sehr spannend, ihn direkt mal zu fragen und habe dann ja auch mit eingeworfen, dass es ja wahrscheinlich für ihn im Moment gar nicht so leicht ist, weil nicht im Kader zu sein, gefällt niemandem, aber gerade wenn du jung bist und gerade wenn du so eine gute Vorsaison hattest, ist das natürlich echt extrem, dass du dann teilweise gar nicht spielst. Und er hat uns darauf geantwortet und ich bin richtig Fan davon, weil er hat wirklich offen und ehrlich über seine Situation mit uns gesprochen, ganz exklusiv. Und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
Ja, ich meine, ich habe jetzt fast einen Monat oder so nicht gespielt, dann ist natürlich immer schwer, dann zurückzukommen. Das ist ja wie das Gefühl wie am Anfang von der Saison. Aber ich habe einfach so versucht, Energie reinzubringen, einfach über das läuferische und körperliche Spiel ein bisschen Selbstvertrauen zu gewinnen, damit ich auch mit der Scheibe was machen kann. Das ist mir, glaube ich, am Freitag eigentlich ganz gut gelungen, wie ich selber, sowohl auch wir als Mannschaft, glaube ich, haben ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Das hat natürlich geholfen, dass wir auch als Mannschaft gut gespielt haben. Ja, das hat mir sehr, sehr gut getan. Und heute gegen Köln war ein schwieriges Spiel, ein sehr, sehr guter Gegner. Ich versuche einfach, jedes Spiel zu genießen, weil ich habe ja gemerkt, dass es leider nicht selbstverständlich ist. Ich versuche, jedes Spiel mein Bestes zu geben. Für mich und auch für die Mannschaft. Und ja, dann sehen wir, was rauskommt. Ich muss mich einfach zur Zeit hinten anstellen, was natürlich nicht einfach ist. Aber man muss es einfach so akzeptieren, wie es ist. Der Trainer trifft eine Entscheidung, die manchmal für einen, manchmal gegen einen ist. Aber da hilft nichts, außer einfach konstant weiter an mir zu arbeiten, das Team zu unterstützen. Und wenn es eine Chance gibt, versuche ich die so best wie möglich zu nutzen. Und ja, ich freue mich auf jedes Spiel, das ich machen darf.
Erstmal finde ich es ja auch bemerkenswert, dass man sich überhaupt so einem, auch wenn es nur eine Frage letztendlich war, aber so einem Interview in der Situation dann auch stellt mit der Frage, weil es gibt genug Sportler, die dann sagen, wenn sie im Moment eher außen vor sind, nö, da möchte ich eigentlich nicht drüber sprechen. Und ich habe nichts anderes von Fabi Herrmann erwartet, als dass er ein Teamplayer ist.
Mein Gott, da ist ein bisschen eingeschlafen jetzt bei uns.
Hast verpasst gerade deinen Einsatz, ne?
Ja.
Schade. Ja. Nein. Dass er eben die Situation dann auch natürlich so annimmt und nicht irgendwie den Kopf in den Sand steckt oder irgendwie rummeckert und sagt, nö, kein Bock mehr, sondern fightet, versucht sich den Platz wieder zu erkämpfen. Und eben auch die Situation natürlich jetzt gut genutzt hat. Trotzdem wird es natürlich schwer, wenn jetzt wenn Max Jörz wieder bei 100% ist und alle anderen auch, wird es natürlich für Fabi wieder schwer, ins Line-Up zu kommen.
Oder für Max Jörz,
weil haben wir auch drüber gesprochen. Jörz und Rausch waren ja angeschlagen am Wochenende.
Also, Malte hat das mal kurz in Frage gestellt. Sagen wir
ja,
mal so, wie es ist.
Ich finde, man darf das auch in Frage stellen, weil letztendlich, klar, Max Jörz hat seine Scorerpunkte diese Saison auch schon gemacht. Ich weiß nicht genau, wie viele, 14 oder so. Also in Ordnung. Nee, 14 kann es niemals sein.
Ich
weniger.
Rede du weiter.
Guck nach. weniger. Aber ich glaube, hätte ich mir jetzt aus den letzten Spielen vorher, wo es ja offensichtlich nicht so optimal lief, zwei rausnehmen müssen, ja, hätte man, glaube ich, vertreten können, dass Rausch und Jürz vielleicht auch mal ein Wochenende Pause bekommen. Du hast ja jetzt die Möglichkeit mit einem großen Kader. Ah, okay, 9 Punkte. Ja, ist zu wenig, ne, aus seiner Sicht. Glaube ich, er hat sich das auch anders vorgestellt. Und Jürz und Rausch sind natürlich auch zwei Spieler, die beide in den Special Teams auch zum Einsatz kommen. Speziell in Unterzahl. Und da lief es eben auch nicht so gut. Deswegen, ja, gab es da vielleicht die Umstellung. Offensichtlich haben die neuen Unterzahlformationen auch nicht so optimal funktioniert. Aber man arbeitet dran. Wir werden eine Lösung finden.
Ja, spannende Thematik. Weißt du, einer muss nie auf der Tribüne sitzen. Einer bekommt immer den Vorrang. Trainersliebling, Podcastliebling, Malte.
Unser Special Team. Fliesenkuhlmann.
Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen, stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann, seit über 35 Jahren Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com.
Ja, Malte, vor der Podcastaufnahme gesagt, dass ich zu einer bestimmten Uhrzeit gerne fertig sein wollen würde. Jetzt hat er mir gesagt, das wird nix. Dem muss ich leider wohl zustimmen. Wir sind jetzt schon wieder bei über 40 Minuten. Klassischer Montagabend für uns beide, Malte. Aber wir können zur These kommen. Gut, darüber müssen wir Gott sei Dank nicht so lange reden, haben auch Gott sei Dank nicht so viel Beteiligung bekommen. Das kann auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Am Wochenende ist Saisonhalbzeit, hatten wir gesagt. Wie fällt euer Zwischenfazit aus? Und eine Mail sehe ich. Und ja, vier Nachrichten sehe ich. Dann fange ich einfach an, würde ich behaupten, oder?
Mach das, Nico. Fühl dich frei.
Ich fühle mich komplett frei. Ich fange an. Ich muss sie bloß mir immer ein bisschen zusammensuchen mit Anna. Anna hat sich noch gar nicht so oft beteiligt, wenn mich jetzt nichts täuscht. Auf jeden Fall noch nicht bei der These, wenn ich richtig sehe. Sie hat gesagt, die Saison finde ich durchweg komisch. Sei es das extreme Verletzungspech in Berlin, unsere plötzlich nicht mehr vorhandene Special Teams. Schöne Formulierung. Kein so komplett dominantes Team bisher. Erst Mannheim, dann Straubing, jetzt wieder Mannheim, bald Ingolstadt, Fragezeichen. Und die teilweise extrem hohe Anzahl an Toren pro Spiel. KIC 10 Tore gegen Ingolstadt, Straubing 9 Tore in Augsburg, Mannheim 7 Tore gegen Berlin. Alles irgendwie unterhaltsam, aber auch komisch. Anna hat es ein bisschen komplett auf die Liga bezogen. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Haben wir so, ich weiß gar nicht, wie war nochmal die These? Wie fällt euer Zwischenfazit aus? Gut, wir haben nicht gesagt.
Das stimmt, ja.
Zwischenfazit bei den Pinguins aus. Da müssen wir ein bisschen ordentlicher arbeiten.
Ist tatsächlich immer ein krasser Punkt in den Nachgesprächen eines Unterrichtsbesuchs, wenn die Aufgabenstellung nicht wirklich punktgenau für die SchülerInnen greifbar war. Die Formulierung macht's halt, ne?
Ja, aber unterm Strich muss man sagen, dass Anna recht hat. Und das hatte ich mir auch schon gedacht. Das können wir trotzdem vielleicht nur ganz kurz anhaken. Ansonsten artet diese Folge wirklich hier aus. Aber ich finde die Saison auch merkwürdig. Aber gut merkwürdig, weil unterhaltsam ist es. Da gebe ich, ich hätte jetzt nicht sagen können, wie viel Tore pro Spiel es sind. Aber dass es mehr sind, hätte ich jetzt auch im Gefühl als in den letzten Saisons. Weil es ist überdurchschnittlich viel, wirklich 6, 7, 0, 1, ist wirklich oft in dieser Saison, habe ich für mich das Gefühl. Und so ein richtiges, also wenn wir vom Spitzenteam reden, reden wir jetzt immer wieder, hat sie recht, von Mannheim reden wir. Ich habe jetzt Köln mit in die Verlosung geholt. Ingolstadt, hattest du letzte Woche gesagt, dass sie unschlagbar quasi sind. Straubing ist irgendwie immer noch unterm Radar, finde ich. Aber die tanzen da auch oben immer wieder mit, die ganze Zeit. Berlin wird noch einen Aufschub bekommen, da gebe ich dir auf Brief und Siegel, dass sie oben mitspielen. Bei München müssen wir mal die Entwicklung abwarten und ich hoffe, dass wir ja auch früher oder später doch noch so einen Switch bekommen und irgendwie da noch ein Wörtchen wenigstens unter den Top 6 mitreden können. Also es ist eine verdammt enge Liga, so eng wie sie wahrscheinlich selten war und so qualitativ hoch, wie sie wahrscheinlich sehr selten bis nie war, oder?
Ja. Also ist sehr spannend, ist nicht so wie Fußball-Bundesliga, wo eine Mannschaft vorneweg reitet und uneinholbar ist, jetzt schon. Irgendwie kann jeder gefühlt jeden schlagen. Klar, im Moment Mannheim vielleicht ein bisschen außen vor, aber diese Phasen hatten viele Mannschaften da oben schon mal, wo sie 5, 6 Spiele in Folge gewonnen haben, wo man dachte, boah, die sind unschlagbar. Auch Ingolstadt natürlich. Irgendwann kommt so ein Knick natürlich wieder rein. Das haben alle und deswegen ist es auch so ausgeglichen, auch punktetechnisch. Und ich glaube, das bleibt auch bis zum Ende der Hauptrunde noch spannend, sowohl oben als auch wahrscheinlich jetzt unten. Da kommen wir aber später noch drauf.
Größter Meisterschaftskandidat für dich, ganz schnell?
Mannheim.
Ja, ne, muss man.
Ja.
Also was sie jetzt gerade wieder zaubern, ist Wahnsinn.
Bei den Torhüterleistungen ist er absurd. Also ich glaube, jetzt 194 Minuten ohne Gegentor im Moment. Und egal, wen sie aufstellen, der spielt zu null gerade. Also
das ist wirklich, ja, die haben uns einfach den 50% des besten Torhüter-Duos geklaut. Das ist nicht nett.
Ja, wir brauchen mehr Geld. Martin.
Ja, wirklich. Also anderen Standort, mehr Geld, alles anders am besten. Ich komme zu Martin, der hat sich auch bei der These beteiligt. Den hatten wir ja auch gerade eben schon gehört. Er hat gesagt, ich würde sagen, dass die erste Saisonhälfte okay war. Die Champions Hockey League und die Verletzten haben uns dieses Jahr nicht gut getan, aber die Qualität ist da und wenn wir es schaffen, mit nun gewonnener Trainingszeit die Fehler abzustellen, dann können wir uns auch wieder etwas höher kämpfen, als wir aktuell stehen. Kann man auch nochmal, ich werde jetzt nicht auf jeden Einzelnen eingehen, aber auch nochmal betonen, durch die Champions Hockey League hat man wirklich weniger Trainingszeit gehabt. Damit kann man logischerweise weniger an Fehlern oder an Baustellen arbeiten. Letzte Woche hatten wir 3 Spiele. War das letzte Woche? 3 Spiele?
Ja, jetzt letzte Woche hatten wir nur 2. Das war mal ganz angenehm.
Woche war das dann. Und man sieht ja schon, dass sich da ein bisschen was entwickelt. Ich finde das Powerplay, das hat zum Beispiel gegen Köln, auch wenn, ne, auch da wieder alle Trümpfe auf Seiten der Kritiker, verstehe ich schon, wenn man kein Tor macht, dann ist es kein sehr gutes Powerplay. Nichtsdestotrotz sah es anders aus. Es war schneller, es war geradliniger, aber es wurde halt immer über Ubers gespielt. Diese Taktik bleibt gleich. Die wird sich nicht geändert. Dann mache ich weiter mit Jörn. Jörn hat sich auch nochmal beteiligt, hat geschrieben, alles im Allen eine Saison, wie man sie immer erwarten muss. Mit Sicherheit mit einigen negativen Punkten, Ausfälle, besonders Gudlewskis, die Special Teams, dazu Doppelbelastung und einige hatten haben Anlaufprobleme, Mili, Kremmer, Jörz, Hermann. Positiv natürlich, meint er, Rosmi und Konrad, noch ist alles für mich im normalen Bereich, wir sind halt verwöhnt, hat er noch zusätzlich geschrieben. Die Liga wie erwartet, positiv, Schwenning und Augsburg, negativ, dass Dresden so abfällt, meint er. So, das sammle ich erstmal und gehe einmal zu Markus über, der hat uns auch geschrieben und hat geschrieben, kurz und knapp, auf dem Papier ist der Kader stärker als in der Vorsaison, eine Mischung aus Qualitätsverlust auf der Torwartposition und der Schwäche in der Defensive lässt es zurzeit nicht so gut aussehen, aber nicht vergessen, mit was für Mitteln im Bremerhaven gearbeitet wird, Vertrauen, das wird schon noch, denkt an das Meistertattoo, Schatz feiert in ... Gruß Markus. Stimmt, hat er noch geschrieben, Meistertattoo. Da habe ich noch
eigentlich ein schönes Schlusswort von Markus eigentlich zu den Insta-Nachrichten, finde ich. Also einfach vertrauen, ruhig bleiben, das wird schon. So eine ganz klassisch norddeutsche Analyse. Das wird schon. Gut,
mal ein bisschen nüchterner. Ne?
Ja, dann lass uns jetzt noch eben die Mail mit reinnehmen, dann haben wir es komplett. Nämlich von Matthias, der hat sich gemeldet. Erstmal hat er uns einen schönen Nikolaustag gewünscht, hat es mit C geschrieben, extra für dich.
Das ist, meinst du, das war Absicht?
Ja, er hat es mit einem Zwinkersmiley nämlich geschrieben. Okay. Okay, das ist also, sehr gut gewordet wieder, sind wir nicht anders gewohnt von Matthias. Er sagt, die Saison wird uns wahrscheinlich noch einiges abverlangen und er glaubt nicht daran, dass wir dieses Jahr die Top 6 packen. Der Ausfall von Gudlewskis wiegt aus seiner Sicht sehr schwer. Hungerecker, da merkt man langsam, das Vertrauen der Trainer ist irgendwie nicht mehr so da aus seiner Sicht. Also die Auswechslung gegen Wolfsburg und danach nur Dauerersatz, das zeigt schon, dass man ihm das im Moment nicht so zutraut, sagt Matthias. Und ansonsten sagt er, auch das 6-2 gegen Schwenning hat zwar an sich überzeugt, aber er sagt, es sind nicht die Penguins aus den letzten Jahren. Nominell hört sich der Kader zwar nach einem Best-of-Ever an in Bremerhaven, aber spielerisch, angefangen vom Karawanken-Express, spielen sie eben nicht auf Top-Level. Und die Special-Teams im Halbzeitfazit aus seiner Sicht sind grausam, zusammengefasst, wenn man die ganze Saison betrachtet. Und Nichtsdestotrotz sagt er aber, kein Jammern. Er war es nämlich, der hier geschrieben hat, an die aktuelle Top 6 kommen wir vom Niveau einfach nicht ran. Und es muss da Leistungssprünge geben, gerade gegen diese Clubs, wenn man gewinnen möchte. Sonst wird man da noch einige Niederlagen einstecken. Er sagt im Moment Schwenning, Wolfsburg, Nürnberg, Augsburg, das sind so die Teams, die du schlagen musst, weil um die Plätze 7 bis 10, da musst du dir ein Polster erarbeiten, da musst du dafür sorgen, dass du da gut dastehst. Und dann kann man das in aller Ruhe angehen, die ganze Playoff-Geschichte. Und er glaubt nämlich auch, das Abschiedsjahr der Karawanken steht bevor. Und wir sind natürlich sehr erfolgsverwöhnt inzwischen in Bremerhaven. Trotzdem sollte man weiterhin Toleranz haben. Und ja, in den Playoffs werden die Karten eh neu gemischt, sagt er.
So. Das stimmt. Aber ich finde, das ist ein gutes Fazit, was man darunter ziehen kann, dass wir verwöhnt sind. Natürlich auch mit den Leistungen aus den letzten Saisons. Und auf dem Blatt Papier uns immer jeder in die Pre-Playoffs reingeredet hat. Und jetzt stehen wir in den Pre-Playoffs. Eigentlich da, wo man eigentlich uns immer als Außenstehender ohne Fanbrille uns immer vermutet hat. Darum glaube ich auch einfach, dass im Bremerhaven vieles sehr, sehr kritisch gesehen wird und so kleine Alarmglocken in der einen oder anderen Situation angehen. Aber ich glaube, außerhalb von Bremerhaven wird das als komplett normale Saison wahrgenommen. Wäre jetzt mein Gefühl. Also müsste ich vielleicht nochmal verifizieren und nochmal genauer nachschauen, wie über Bremerhaven auch berichtet wird. Vielleicht bist du da auch mehr up to date. Aber ich glaube nicht, dass die Situation so dramatisch von neutralen Fans betrachtet wird, wie es innerhalb der Fanszene bei manchen wenigstens der Fall ist.
Nee, würde ich auch nicht sagen. Ich glaube, das könnte auch noch, könnte gut für uns sein.
Ja, also, das stimmt.
Eigentlich sind wir damit ja immer ganz gut gefahren, so ein bisschen unter dem Radar zu sein. Deswegen, ich sehe das gar nicht unbedingt immer schlecht. Also Bremerhaven ist und bleibt wahrscheinlich öffentlich die graue Maus, sowohl beim Eishockey als auch sonst. Aber wir wissen alle, was wir drauf haben hier.
Ja, und der zweite Punkt einfach, den ich auch noch anbringen will, den aber hatten wir gerade eben auch schon gesprochen, wenn die Key-Player nicht wie Keyplayer spielen, dann hast du es halt schwer in der Saison und ein oder zwei kannst du immer verkraften, aber welcher Keyplayer spielt auf normalem Niveau jetzt gerade bei den Pinguins? Wenn du willst, wirklich noch gerade Matthew Abt, der immer mal wieder so eine Konstante zeigt, auch immer wieder trifft, ich finde ein grundsolider Spieler, aber dann hört es auch schon langsam wieder auf, ne?
Ja, also ich würde auch sagen, gibt nicht viele, die ihre Aufgabe wirklich aktuell...
Komischerweise gefallen mir bei der Verteidigung trotz der vielen Gegentore mehr als im Sturm. Ich weiß gar nicht, warum das so ist oder ob das nur ein Bauchgefühl ist, was schlecht ist, aber.
Aber ja, ich hab das auch. Wenn ich sagen müsste, wer am konstantesten gut spielt, würde ich auch einen Verteidiger nennen. Also ich hätte Ty Rossi genannt, weil ich finde, der ist einfach sehr.
Aber da muss ich sagen, leider macht er für mich einen kleinen Knick in der Formkurve jetzt in den letzten 2-3 Wochen.
Ah, das ist mir nicht aufgefallen, aber. Ne?
Ja, sei froh. Behalt das Bild.
Ja, ich will ihn gut im Kopf haben.
Wir haben eine neue These, Malte. Du darfst sie gern präsentieren.
Ja, angelehnt natürlich an das Szenario, was wir da gegen Köln sehen mussten, gab es direkt Diskussionen in vielen Fanforen online um die Schutzausrüstung der Eishockeyspieler. Der Halsschutz ist ja verpflichtend inzwischen. Nichtsdestotrotz, die Verletzung von Christian Weise war ja hinter dem Ohr, an ja eher Kopf- und Nackenbereich und deswegen ja ist es natürlich trotzdem immer noch gefährlich und daher die Frathese von uns, die Schutzausrüstung im Eishockey muss weiter ausgebaut werden, wie es glaube ich in der Formel 1 beispielsweise auch über die Jahre immer weiter passiert ist, dass da Helme angepasst wurden und der ganze Anzug und so, ich kenne mich nicht gut aus.
Eishockey ja auch, muss man sagen, ne?
Ja klar, also es wurden schon Schritte eingeleitet, ne? Ja. Aber vielleicht geht da ja noch mehr. Ich weiß nicht, ob das so beeinträchtigend ist beim Spielen. Sagt's uns, penguinspodcast@nordsee-zeitung.de oder bei Instagram schreiben. Da können wir natürlich nochmal ausführlich drüber diskutieren, was man da vielleicht so machen könnte.
Päuschen, gleich Endspurt.
Powerbreak. Die Fishtown Penguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
Wir blicken ganz kurz nur auf die Lage der Liga. Drei Mannschaften mit dabei. Malte wird was dazu sagen. Augsburg, Mannheim und Straubing sehe ich hier auf meiner Liste.
Das ist absolut korrekt. Weil ich finde, über die kann man aktuell am besten mal so ein bisschen quatschen oder zumindest anreißen, wie die Lage so ist. Weil bei Augsburg, die haben wir am Anfang hoch gelobt. Jetzt haben sie aus den letzten jetzt sechs Spielen. Normalen
Form.
Genau, letzten sechs Spiele haben sie fünf verloren. Darunter auch gegen Dresden verloren zu Hause, dann gegen Mannheim 7-0, gegen Nürnberg 5-1, gegen München 8-3. Also die haben ordentliche Packungen bekommen.
Wir reden über eine schlechte Defensive.
Da läuft halt nicht so rund. Deswegen wollte ich einfach mal anmerken, Augsburg schlittert wieder so dahin, wo sie dann irgendwie doch jedes Jahr gelandet sind. Ich bin gespannt, ob sie das aufhalten können.
Gott sei Dank gibt es noch Dresden, denken sich die Augsburger.
Ja, wobei die jetzt mit dem neuen Trainer natürlich auch, naja, anderes Thema. Dann Mannheim, haben wir ganz kurz schon drüber gesprochen. Die haben jetzt seit 194 Minuten kein Gegentor bekommen. Die letzten drei Spiele haben sie zu Null gewonnen. Zweimal 4-0, einmal 7-0. Und zweimal Shutout Franz Repp, einmal Shutout Matson. Also die haben da wirklich gar keine Sorgen auf der Position. Den Luxus hätten viele Teams gerne. Und dann finde ich Straubing ganz interessant, weil da hast du ja gesagt, die murmeln da oben irgendwie auch so ein bisschen mit. Aber Straubing hat tatsächlich aus den letzten sieben Spielen sechs verloren.
Also, die haben sich nur ein nettes Pufferchen da oben aufgebaut. Da oben sieht es doch nicht so schlimm aus, ne?
Ja, und jetzt am Wochenende haben sie zweimal 4-0 verloren. Das ist uns ja auch in der einen Woche passiert, wo wir 4-0 gegen Wolfsburg und Mannheim verloren haben. Ja, das erwartet natürlich keiner, hat kein Mensch getippt auf diesem Planeten. Aber auch da merkt man langsam, die Kräfte werden auch da ein bisschen weniger, ne?
Ja.
Mal gucken, wo es da denn hingeht. Aktuell sind sie Fünfter, sechs Punkte vor uns. Also durchaus in Schlagdistanz für die Pinguins.
Dann bringe ich ein anderes Thema mit rein. Und zwar von Finn. Auch da vielleicht nur ganz kurz eingehakt, weil ich weiß gar nicht, ob irgendeiner von uns beiden das überhaupt beantworten kann. Aber es geht um die Thematik des Torhüterwechsels, den wir bei Hungerecker ja vor zwei, drei Wochen gehabt haben, dass er ausgewechselt wurde in der Partie. Und er hatte gefragt, entscheiden das die Torhüter in der Situation selber oder entscheiden das die Trainer? Weil, auch das eine Info, die wusste ich nicht, im Handball das anscheinend so ist, dass die Torhüter selber für sich entscheiden, wann sie rausgehen und wann ein anderer Torhüter reinkommen soll. Wie gesagt, war mir nicht bewusst. Und im Eishockey hatte er nachgefragt. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, um das mal vorwegzunehmen, dass der Trainer das entscheidet, weil für mich ist das so, also muss schon viel passieren in seiner Sportart mit so einem Ehrgeiz, den du hast, damit ein Spieler sagt, ich geh freiwillig raus.
Ja, und also ich glaube auch, dass es die Trainer ansagen. Und ich glaube, das kann man auch in der Regel ganz gut an der Reaktion des Torhüters sehen, der rausgeht. Weil ich glaube, wenn du dich selbst dazu entschließt, rauszugehen, haust du nicht irgendwie noch deinen Schläger an die Bande oder schepperst irgendwas auf die Bank, sondern wenn du dich selber entscheidest, dann ist das schon deine Entscheidung der Wut, weißt du? So. Mm. Oder das Zeichen der Wut. Und wenn du spontan dann rausgenommen wirst, klar, vielleicht planst du es ein bisschen ein, weil du weißt, okay, von 8 Schüssen hast du 7 bekommen, dann reagierst du halt nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, es ist Trainersache, aber wir können gerne belehrt werden von irgendwem da draußen, ja, wenn es nicht so ist.
Wenn es jemand besser weiß, dann gerne her damit. Besserwisser sind hier definitiv willkommen in der Situation. aber also ich finde, argumentativ hat sich Eishockey in eine sehr gute Situation gebracht, was die Torhüterwechsel angeht, weil Torhüterwechsel sind ja meistens so nach außen hin konnotiert, dass du nicht sagen musst, der Torhüter war zu schlecht, darum haben wir den rausgenommen, sondern du willst ein Zeichen setzen für das Team. Das ist schon argumentativ sehr clever gemacht, um den Torhüter aus dem Feuer zu nehmen. Das kann man auch nochmal hervorheben. Also, weil ich glaube schon, dass zum Großteil das gemacht wird, um einfach, obwohl, warum nimmst du beim 6-0 teilweise den Torhüter raus? Also die Wahrscheinlichkeit, dass du noch einen 7-6 danach machst, auch gering.
Ja, da ist es dann wahrscheinlich, um ihn zu schützen, ne? Dass er sich nicht seinen Gegentorschnitt komplett zerfetzt. Und
das denke ich mir halt auch. Aber gute Frage. Sehr gute Frage, muss man sagen. Habe ich mir noch nicht so gestellt. Aber wie gesagt, wenn ihr es besser wisst, wenn wir gerade Mist erzählt haben, dann gerne belehren. Du bist dran, Malte.
Genau, Roman haben wir noch. Der hat uns nochmal eine Mail geschickt als kleinen Nachtrag zu dem Special-Teams-Thema aus der letzten Woche. Machen wir auch kurz und knapp. Er hatte nur nochmal gesagt, dass natürlich das langsame Powerplay, was wir in den letzten Wochen und Monaten und vielleicht auch Jahren zelebrieren, was vorher mal gut funktioniert hat, jetzt nicht mehr so, dass es natürlich auch ein guter Plan sein kann, um den Gegner aus der Konzentration zu holen. Ne, wenn du viel hin und her spielst, dich lange auf einen Punkt auch fokussieren musst, ist auch nicht so einfach. Irgendein Plan wird da schon hinterstecken, sagt er, aber klar, wir sind uns alle einig, so optimal funktioniert das in dieser Saison eben noch nicht. Deswegen, vielleicht muss er doch ein bisschen mehr Tempo rein. Ich glaube, da wäre, Roman, wenn da die Tore fallen, da sind wir da doch, glaube ich, alle auf einer Wellenlänge. Dann passt das soweit. Kicktipp im Eismanager ist unverändert. Unsere Führenden, Dr. Eimer und Andreas. Aber ich muss sagen, Nico, beim Eismanager, ich bin auf Platz 3 inzwischen. Also, meine Mannschaft performt einfach.
Ich performe wieder ganz normal, habe gestern vergessen, bei Kicktipp zu tippen.
Oh nein, das erste Mal die Saison?
Ich glaube, das zweite Mal. Aber ich bin schon überdurchschnittlich gut. Meistens bin ich schon seit ungefähr 13 Spieltagen ausgestiegen.
Stimmt. Eigentlich, ja, du machst das schon gut. Kann man nicht anders sagen. Danke. So, Ausblick auf die kommenden Gegner. Wir spielen am Freitag in Wolfsburg, am 12.12.
Endlich ein 6-Punkte-Wochenende.
Oh, ich wäre so gern dahin gefahren, Mann. Aber ich habe Weihnachtsfeier.
Absagen.
An der Arbeit. Nee. Ist schon, nee. Da sollte man dann hin, ne?
Ich habe auch Weihnachtsfeier tatsächlich.
Ah, was macht ihr?
Wir haben so einen Weihnachtsmarkt aufgebaut, quasi, bei der Firma.
Cool.
Ja, du?
Wir gehen zum Italiener.
Schön Weihnachten.
Und dann hier auf dem Weihnachtsmarkt.
Auch gut. Ganze Schule.
Na ja, also alle Erwachsenen der Schule, ne?
Ja, gut. Das
die Kinder sind nicht eingeladen.
Das habe ich gehofft und gedacht.
Ja, und auch ganz kurios, so, Nico, wie oft gehst du im Jahr bowlen?
Boah, also höchstens einmal, eher unter einmal im Durchschnitt.
Ich auch. Aber tatsächlich haben wir jetzt auch am Freitag vormittags Weihnachtsfeier von unserem Seminar beim Referendariat und wir gehen bowlen. Und vormittags. Und
natürlich, da kann man sich's ja auch leisten bei euch.
Samstag habe ich Weihnachtsfeier von einer Tennismannschaft und wir spielen kein Tennis, sondern wir gehen bowlen. Also ich gehe jetzt 2 Tage in Folge bowlen.
Aber dann bist du drin.
Ja, ich habe Hoffnung, dass mir das hilft. Die Reihenfolge ist auch gut, dass die Tennisjungs erst am Samstag dran glauben müssen. Dann bin ich nämlich, damit bin ich gut drin. So, das kurz dazu. Also in Wolfsburg bin ich nicht, aber viele von euch sicherlich werden das wieder zum Heimspiel machen, wie gewohnt. Und deswegen werden wir dann natürlich 5-3 gewinnen.
4-3 gewinnen. Das ist regulär. Das sind 6 Punkte. 6 Punkte. Ja. Und danach werden wir 4-1 gegen Augsburg gewinnen.
Wollte ich auch sagen. ja, dann mache ich 4-2. Dann muss ich machen. Dann ist es wieder nur 5-1. Ein Torunterschied immer. Komm, soll ich 5-1?
Ja.
Okay, komm. 5-1 in Augsburg.
Yippie.
Wir sorgen für den Trainerwechsel in Augsburg.
Ja, das wäre doch was Feines.
Nee, so schnell machen die das
wirklich
nicht, glaube ich nicht.
Ja, doch. Doch.
Nee. Doch. Das wäre auch fatal.
Der ist weg. Wenn die bei uns 5-1 verlieren, ist er weg vom Fenster.
Ja, letztes Mal haben wir... Oh, letztes Mal waren wir da gegen Augsburg, Nico. War an meinem Geburtstag.
Ja, das war scheiße.
Hoch hingelegen, dann noch zurückgekommen, um dann doch zu verlieren.
Das war ein kurioses Spiel vor allem.
Ja. Diesmal holen wir das Ding. 3 Punkte, dann insgesamt 6. Freuen wir uns drauf. So, und jetzt, Nico, kommen wir zum besten Moment dieser Folge.
Ich hab Puls.
Zur Frage der Woche. Und als mein Papa mir davon erzählt hatte, war ich auch so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht, ob ich das machen soll. Aber ich habe gedacht, gut, wenn er sich das wünscht. Erstmal nochmal, ungelogen, Nico, wirklich ungelogen. Ja. Er sagt mir das ganz oft, dass er deine Reaktionen auf die Frage der Woche, vor allem wenn es so privatere Themen sind, wirklich, er feiert das sehr. Du machst das sehr transparent, offen und ehrlich, bist dir dafür nichts zu schade. Und das erwartet er heute nämlich auch.
Oh Mann.
Ich habe nämlich eine Aufgabe von ihm bekommen für uns beide. Also ich muss sie auch machen. Aber ich frage erstmal dich.
Du willst wirklich meinen Puls spüren, ne? Ich war noch nie so aufgeregt im Podcast.
Jetzt schwitzt du auch mal beim Podcast.
Ja.
Ich frage erstmal dich. Nico, welches Tiergeräusch kannst du am besten nachmachen?
Oh nein. Oh, das sind so Sachen. Irgendwann bewirbt man sich bestimmt doch mal irgendwo. Und dann wird so durchkramt, so was man gemacht hat, was es so im Internet über einen so zu finden gibt. Man bewirbt sich auf einen hochseriösen Job. Und dann findet man mich, wie ich wie ich so einen Esel nachmache oder sowas.
Ist es der Esel?
Nee, Esel kann ich, glaube ich, nicht. Boah, noch nie gefragt habe ich das.
Wurde ich auch vorher nie gefragt. Also
oh mein Gott.
Also mein Vater kann irgendwie aus irgendeinem Grund extrem gut ein Pferd imitieren.
Nee, das kann ich nicht. Das würde ich gerne können. Das wäre so, das ist auf der Party so ein Icebreaker, glaube ich, wenn man da so einen raushaut.
Hätte man das mit 16, 17 schon gekonnt, das wäre auf den Partys, also das wäre bei den Frauen gut angekommen, ja. Glaube ich auch.
Ist nee, also, direkt dir eins eingefallen?
Ja, tatsächlich, ich glaube, ich kann relativ, relativ gut einen Huhn.
Kann ich mehr.
Also, das ich Huhn irgendwie.
Wir müssen es auch dann machen, oder was?
Ja, ich glaube schon.
Ich kann kein Tier. Ich weiß nicht, was ich für ein Tier kann.
Ich glaube, da ist jemand ganz enttäuscht gerade, wenn du das.
Ja, warte, ich überlege ja noch. Ich möchte Bernd doch nicht enttäuschen. Ehrenfan. Dem muss ich irgendein Tier liefern.
Sonst müssen wir gleich Alexander Markus und Hundi anmachen.
Ja. Okay, mach mal. Ich mach die Augen zu und stell mir gerade vor, ich bin. Was wolltest du nochmal nachmachen?
Du bist im Hühnerstall.
Auf irgendeine Farm bin ich.
Okay, aber ich rolle ein bisschen weiter weg von dem Mikro, weil sonst ist das, glaube ich, zu laut. Aber ich würde sagen, so als ist gut, oder?
Oh, krass, ey. Krass.
Würde ich sagen, ist gut. Oh, also Mann, wenn man mich ey, buchen ja möchte für irgendeinen gut. Film, ich könnte einen Huhn spielen.
Also bei das Supertalent. Dafür reicht's.
Aber dann könnte ich jede Folge, also sowohl in der ersten als auch dann Halbfinale, Finale, ich könnte immer nur Huhn.
Was kann ich denn? Was traust du mir zu?
Boah, also ich glaube, sowas Einfaches wie eine Katze oder so kann, glaube ich, jeder, ne?
Ja, aber pass auf, ich kann Esel bestimmt.
Okay, ich schließe die Augen. Ich stelle mir vor, ich bin bei Kai Havertz zu Hause. Der hat nämlich Esel.
Ehrlich?
Doch.
Und?
Doch, kommt dem gut nahe, würde ich sagen.
Ja, ne?
Ja.
Man muss sehr kehlig arbeiten bei dem Tier.
Also Esel und Huhn, wir haben die Hälfte der Bremer Stadtmusikanten zusammen. Also
was fehlt noch? Ein Hund.
Hund, Hundi, Wauwau kriegen wir auch hin. Mhm. Und Katze, ne?
Ja.
Wir suchen jemanden, der eine Katze gut imitieren kann. Schickt uns mal eine Audio. Schneiden wir rein.
Gott, ich sterbe gerade hier wirklich.
Aber ich finde, das haben wir souverän gemacht.
Okay, ich habe mit allem gerechnet, aber damit, also das war schon vom Niveau her schon sehr nah an dem, was ich befürchtet habe, vom Unangenehmheitsgrad her, aber ich habe was, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber nicht, dass ich nochmal ein Tiergeräusch irgendwie in diesem Podcast machen muss.
Was dann öffentlich für immer zugänglich ist auch, ja.
Ja, das stimmt, das bleibt. Das sind so Paradebeispiele, dass man später seinen Kindern selber sagt, achte da drauf, was ihr im Internet macht, weil ihr kriegt es nicht mehr so schnell gelöscht, sobald es einmal drin ist.
Ja. Irgendwann werden unsere Kinder gemobbt in der Schule, weil ihre Väter einen Huhn und Esel imitiert haben. Oh Mann. Ich schreibe nur mal den Folgentitel auf für einen Bremer Stadtmusikanten, finde ich eigentlich gut.
Was kann man denn noch für Tiere? Jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich noch was kann. Ah, aber das Huhn war krass. Aber das hast du auch ein bisschen geübt, sei ehrlich. Als du die Frage gestellt wurdest und mal so ein paar Sekunden alleine warst, da hast du es mal kurz geübt.
Nee, ich konnte das schon immer. Irgendwie, ich weiß nicht wieso. Also ich brauche das nicht üben. Ich kann das.
Aber warum kann man sowas? Weil es muss ja denn, um zu können, muss man ja einmal die Situation gehabt haben, dass man es mal gemacht hat und dann erkannt hat, dass man es gut kann.
Also bei so, bei Kindern, die früher immer andere geärgert haben, hätte ich gedacht, vielleicht haben die das immer so gemacht als du feiges Huhn, weißt du, und dann so dieses Geräusch. Aber ich habe halt eigentlich nie jemanden geärgert. Ich war eigentlich immer ganz lieb. Deswegen, daher kann es nicht kommen. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Das ist einfach irgendwie. Ich dachte auch mal, ich kann eine Ente.
Ich kann Luft blasen. Ich muss bloß nah ans Mikrofon. Warte. Ich glaube, du hörst das nicht, weil du nicht mal am Mikrofon bist. Aber man hört es gleich super im Podcast.
Okay. Ich würde sagen, das ist dann der klassische Goldfisch. Oder?
Jetzt bin ich vollkommen drin. Jetzt gib mir. Ich mach alles. Nee, hör auf. Okay. Jetzt,
Elefant.
Stunde 10. Elefant wäre krass. Okay. Schluss wird lustig. Gibt nicht viel zu lachen. Guckt auf die Tabelle, dann sind wir wieder alle
Down to Earth.
Down to Earth, wirklich.
Auch ein guter Folgentitel. Notiere ich mir auch.
Sehr schön. Oder die Bremerhavener Stadtmusikanten kannst du es auch machen.
Ja, stimmt.
Also, falls es mit dem Eishockey doch nicht mehr so reicht, falls uns keiner mehr hören will und wir einfach nur so mal einen Podcast machen wollen, wo wir einfach zu zweit miteinander quatschen, dann hätten wir dafür auch schon mal einen guten Namen.
Ja, der Tier-Podcast. Also, in der Zwischenzeit guckt ihr auf nordsee-zeitung.de, da findet ihr alles rund um die Pinguins, Updates zu Christian Weise auch, der ja, Gott sei Dank, das können wir glaube ich auch nochmal erwähnen, konnte ja, ja das Krankenhaus relativ schnell wieder verlassen, die Pinguins da auch gute Arbeit geleistet, schnelle Updates gegeben, dass alle Bescheid wussten, fand ich gut. Und an dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße nach Köln an die Kollegen vom Sharkbite Podcast, die auch das gepostet haben mit Christian Weise und da sehr feinfühlig unterwegs waren und auch generell viel über das Spiel geschrieben haben. Also auch da könnt ihr ruhig mal vorbeischauen. Ja. Dann Weser-Elbe-Sparkasse, Filiale eures Vertrauens abchecken oder vespa.de und die offizielle Kreditkarte der Fischdom Pinguins sichern, damit ihr auch ordentlich Weihnachtsgeschenke noch kaufen könnt. Ne? Es ist bald soweit, das geht jetzt ruckzuck. Dann ist Weihnachten da, also Geschenke kaufen. Mhm. Und den Thesen-Service gibt es auch noch. Die Schutzausrüstung im Eishockey muss weiter ausgebaut werden. Sagt uns wie.
So. Wir hätten mal Merch rausbringen sollen zu Weihnachten. Ne? Das steht die ganze Zeit auf unserer Agenda.
Auch das hat meine Mutter mir witzigerweise gesagt. Ich habe, also, kein Scheiß. Also,
gruselig, okay.
Ja, wirklich, kein Scheiß, dass wir irgendwas da in die Richtung mal machen müssen. Wenn es nur eine Kleinigkeit ist, eine Tasse.
Würdet ihr sowas kaufen? Jetzt mal, jetzt haben wir eh wahrscheinlich mindestens 75-90% abgeschaltet.
Ja, nach dem Huhn und dann spätestens mehr, nach dem Esel.
Mehr geht nicht, dachten sie. Jetzt können wir beruhigt abschalten. Aber hättet ihr überhaupt Bock auf sowas? Weil wenn keiner Lust auf sowas hat, dann betreiben wir den Aufwand nicht. Also da müssen wir auch ehrlich zueinander sein. So, aber nee, wenn ihr Bock auf sowas habt, dann schreibt uns das mal sehr, sehr gerne. Wir würden uns freuen, sowas zu lesen. Und dann können wir uns gerne mal dran setzen. Kriegen wir definitiv hin. Malte, es war mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wenn du nichts dagegen hast, hören wir uns nächste Woche wieder.
Doch, machen wir. Klar.
Gesund gerne. Und munter. Und ich würde dir die letzten Huhngeräusche gibt's heute von Malte Giesemann. Bis nächste Woche.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.